HR Info. Netzwelt.
Apps, diese kleinen süßen Anwendungen auf unseren Smartphones. Sie zeigen uns an, wie das Wetter wird, sie helfen uns dabei, Sport zu treiben oder sie suchen für uns die nächste Bahn raus. Jetzt sollen uns Apps aber auch dabei helfen, die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Indem durch die digitalen Anwendungen Infektionsketten analysiert werden oder Genesene ein Zertifikat bekommen, durch das sie sich bald wieder frei bewegen könnten oder indem darüber Verläufe festgehalten werden, wie sich das Virus ausbreitet. Schauen wir in der HR-Info-Netzwelt jetzt einmal darauf, wie Apps uns tatsächlich helfen könnten, das Coronavirus zu bekämpfen. Oder sind die ganzen Vorhaben nur Illusionen und werden durch die Datenschutzkeule wieder zunichte gemacht? Finden wir die Antworten jetzt. Mein Name ist Juli Rutsch. Der Nachbar, der zur gleichen Zeit das Treppenhaus betritt. Die Kundin, die ins gleiche Supermarktregal greift. Und das Kind, das uns im Park vor die Füße springt. Sie alle kamen uns vielleicht doch ein Stück näher, als wir das wollten. Und jeder einzelne von ihnen könnte mit dem Coronavirus infiziert gewesen sein. Damit wir, wenn das der Fall ist, so schnell wie möglich informiert werden, sollen sogenannte Tracking- oder Tracing-Apps helfen. Sie sollen Kontaktpersonen schneller und auch effizienter ermitteln. Schneller, als das bisher der Fall ist. Im Moment ist es so, dass die Kontakte in mühsamer Detektivarbeit von den Gesundheitsämtern nachverfolgt werden. Das ist langwierig, das ist oft ungenau und es ist auch teuer. Die Arbeit sollen jetzt einfach die Apps übernehmen, indem sich ein positiv Getesteter zum Beispiel freiwillig in der App meldet und diese wiederum dann in anonymen Listen ermittelt, wem sich der Erkrankte für etwa 10 bis 15 Minuten genähert hatte. Jeder Mensch steht dabei für eine ID, also nicht personifiziert. Und die App erstellt dann eine Liste dieser passenden IDs, die sie über Bluetooth ermittelt. Dieser Datenfunk soll quasi messen, wie nah sich Personen tatsächlich gekommen sind. Damit die Zuordnung zu den Kontaktpersonen wirklich anonym bleibt, werden die IDs immer wieder verändert. Virologen sagen, solche Tracing-Apps könnten die Ausbreitung des Coronavirus tatsächlich ausbremsen. Und so hat eine kleine Firma aus Dreieich im Kreis Offenbach bereits an einer solchen App gebastelt. Schauen wir uns die mal genauer an. Die hat Florian Blesing entwickelt, gemeinsam mit seinen Partnern. Und sie soll quasi dafür sorgen, dass eine Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus auf dem Smartphone angezeigt wird. Hören wir mal rein, was er dazu sagt, wie die funktionieren soll.
Stellen Sie sich eine Landkarte vor, über die Sie Layer legen, die mit den entsprechenden Tracing- oder Tracking-Daten belegt sind. Diese schieben Sie alle übereinander, bilden dazu einen Zeitstrahl und sehen, wo haben sich die User zur gleichen Zeit berührt, beziehungsweise nicht berührt, sondern sind in die Nähe gekommen.
Um das technisch auf die Beine zu stellen, hat Florian Blesing sich zusammengesetzt mit anderen Webentwicklern aus Mannheim und einem medizinischen Dienstleister aus München, damit sein IT-Büro MeinBlau diese App auf die Beine stellen kann.
Als Tracing werden die GPS-Daten verwendet. Die werden im Handy gespeichert und einmal täglich anonymisiert an einen Server geliefert.
Die personenbezogenen Informationen sollen also nicht weitergegeben werden. Das heißt, die digitale Corona-Warnung erfolgt sozusagen nicht von Mensch zu Mensch, sondern von Gerät zu Gerät. Im App Store wird es aber bald Konkurrenz geben, denn das Robert-Koch-Institut testet gerade eine europäische Corona-App, die auf einem Gemeinschaftsprojekt basiert, dem PEP-PT. Das wiederum hat eine Art Baukasten für Corona-Tracing-Apps entwickelt und einer der Gründer ist der Frankfurter IT-Unternehmer Chris Boos. Hören wir mal rein, was er zu diesem Projekt sagt. Er verspricht auf jeden Fall hohe Datenschutzstandards, die das hier gewährleisten sollen.
Dass nicht irgendjemand nachher das nimmt, sagt, oh, alles Privatsphäre und dann macht er doch irgendwas anderes und fragt als erstes nach der Handynummer. Wir werden die Apps auch zertifizieren, die sich dann bei uns melden und sicherstellen, dass die sich dran halten.
Das Robert-Koch-Institut testet die App jetzt schon eine Weile und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rechnet damit, dass sie ab Mai in Deutschland eingesetzt wird. Chris Boos findet das Vorgehen genau richtig.
Es gibt keine bessere Stelle, es gibt keinen besseren, der da wirklich seriös und mit Besonnenheit dran geht als das RKI. Wenn ich den Wunsch hätte, eine einzige App in Deutschland zu haben, dann müsste die nur vom RKI sein. Ich glaube nicht, dass es nur eine App geben wird, aber das ist der natürliche Startpunkt.
Jetzt gibt es aber seit kurzem heftige Kritik gegen die europäische Corona-App PEP-PT. Wichtige Projektpartner, die zu Beginn noch sehr begeistert waren, steigen nach und nach aus dem Projekt aus. Jetzt haben sich auch 300 Wissenschaftler in einem offenen Brief sehr kritisch darüber geäußert. Und auch der Chaos Computer Club sieht das Konzept und die Entscheidung dafür höchst problematisch. Der Grund? Der Datenschutz sei nicht in dem Maße gegeben, wie man sich das erhofft hatte. Das wollte ich mir jetzt mal einordnen lassen, und zwar von Datenschutzexperte Peter Wedde. Er arbeitet für die Frankfurt University of Applied Sciences, und von ihm wollte ich wissen, wie er den Einsatz dieser Corona-App bewertet.
Also grundsätzlich finde ich in dieser schwierigen Situation, in die wir stecken, den Gedanken an so eine Tracing-App ganz, ganz positiv, wenn sie denn wirklich helfen würde, Infektionszahlen im Griff zu behalten. Das ist erstmal der grundlegende Aspekt. Man muss natürlich das, was da kommt, messen an Anforderungen, die da sind. Der Chaos Computer Club hat ja 10 Punkte formuliert, die Reporter ohne Grenzen haben Punkte formuliert, weil ein Problem schon ist, da werden Daten gesammelt, die weit in unsere Persönlichkeitsrechte eingreifen. Also so wie es jetzt gestaltet ist, soll ja nicht der Ort, der Standort wahrgenommen werden, aber immerhin wird wahrgenommen mein Sozialverhalten. Und das ist ja immer ein ganz heikler Punkt im Zusammenhang mit einer Krankheit. Das wissen die Entwickler auch, aber da muss man einfach sehen, das ist die erste große Frage, wie wird dieses Problem gelöst, nämlich Persönlichkeitsrechte versus Recht auf Gesundheit und Schutz von Leben. Das ist eine ganz schwierige Abwägung, und ich habe das Gefühl, dass das Konsortium da im Moment auch gerade ein Problem hat in dieser Frage.
Nun gab es jetzt auch einen offenen Brief von insgesamt 300 Wissenschaftlern, die sich um die Datenschutzbestimmungen dieser geplanten App eben sorgen. Wie sehen Sie das? Wie kritisch wäre denn der Einsatz dieser App aus datenschutzrechtlichen Gründen?
Ja, man kann es im Moment noch nicht sagen, ob es kritisch ist, aber es sind ja mehrere Punkte offen. Zum einen, wie sieht der Quellcode genau aus? Was wird genau verarbeitet? Erst dann könnte man sagen, wie ist es um Datensicherheit und damit auch um Datenschutz bestellt? Und kritisch wäre es sicher dann, wenn tatsächlich doch eine Rückbeziehbarkeit auf Personen möglich wäre. Es wird immer davon geredet, es sei völlig anonym, aber das ist bisher eben noch nicht belegt worden. Bisher hat man dazu nur Aussagen. Und das ist so der erste spannende Punkt. Die zweite Frage, die gestellt wird, ist, wie werden diese Daten, die da anfallen, wenn auch nur für einen begrenzten Zeitraum, gespeichert auf einem zentralen Server? Das ist aus Datenschutz- und datensicherheitsrechtlicher Sicht ein Problem. Oder möglicherweise nur dezentral auf den Geräten, was aus Datenschutzsicht einfacher wäre, unproblematischer wäre. Und es sind einfach noch zu viele offene Fragen da, die schnell geklärt werden sollten. Erst wenn sich neutrale Experten den Quellcode mal angeguckt haben, das ganze Konzept mal geprüft haben, wird man tatsächlich sagen können, ob es ein hohes Risiko für den Datenschutz gibt. Das wäre dann kritisch. Oder nur ein geringes oder gar keines, das wäre dann unproblematisch.
Heißt das, Sie können die Projektpartner, die sich jetzt nach und nach aus diesem Projekt zurückziehen, verstehen?
Das hat sich angedeutet. Mit den Projektpartnern, mit denen ich direkt Kontakt hatte, hat sich das angedeutet, dass sie sagten, es ist einfach von der Ausgangslage noch oder von der Zielrichtung noch etwas unklar. Setzt man nur auf Datenschutz, also Anonymisierung durch den ganzen Prozess, oder will man vielleicht doch Erkenntnisse haben, die nicht personenbezogen sein sollen per se, aber doch mehr Daten sammeln? Und da scheint es einfach große Schwierigkeiten zu geben, projektintern. Ich meine, dass da einige Projektpartner sich jetzt offiziell verabschieden aus dem Projekt, ist ja schon ein deutliches Signal, dass es Probleme gibt. Und dann würde man schon fragen, wie werden diese gelöst, die Probleme, und ist das völlig transparent, die Lösung, die da ist? Also werden Persönlichkeitsrechte dann tatsächlich gewahrt?
Die Entwickler und auch das Robert-Koch-Institut sprechen davon, dass die geplante Bluetooth-Technologie garantieren würde, dass am Ende eben keine persönlichen Daten notwendig sind, sondern dass die Daten anonym gehalten werden. Einige Projektpartner, die sich eben jetzt zurückziehen, bezweifeln das zunehmend. Warum ist das so?
Ja, man kann sich das ganz einfach selbst fragen. Stellen Sie sich vor, da sind ein halbes Dutzend Menschen, die in dem Abstand unter 2 Meter für einen längeren Zeitraum zusammen sind. Dann tauschen die Geräte zunächst mal Daten aus, untereinander registrieren, da sind andere Geräte in meiner Nähe. Es geht ja immer nur um die Geräte. Und diese Daten werden dann auf einem Server hinterlegt. Dann sagt einer dieser 6 Personen, ich bin positiv, und gibt dann damit seine Daten sozusagen frei und sagt, die anderen sollen gewarnt werden. Da muss man einfach überlegen, wie erfahren die anderen 5, die da sind, von diesem Server, dass sie möglicherweise infiziert sind. Also muss dann schon ein gezielter Datenfluss stattfinden. Das kann ich mir eigentlich gar nicht anders vorstellen. Oder man müsste die Technik benennen, mit der das geht. Und damit ist in dem Moment die Anonymisierung durch eine Pseudonymisierung ersetzt. Das ist alles nur noch gar nicht schlimm, aber man müsste mal darlegen, wie man da sicherstellen will, dass dann wirklich nur ein einmaliger Datenfluss zu bestimmten Geräteidentitäten läuft und eine Warnung kommt. Und der zweite Punkt, man muss das Ganze natürlich in ein Gesamtkonzept einführen. Allein diese Tracing-App wird nicht wirklich weiterhelfen, weil stellen Sie sich mal vor, Sie bekommen so einen Warnhinweis, dann fragen Sie sich doch natürlich sofort, wo kann ich mich jetzt testen lassen? Ich will sagen, man braucht da auch dann eine klare Testinfrastruktur dahinter, also ein Gesamtkonzept. Und das kenne ich bisher noch nicht, dass man wirklich sagt, von der Alarmmeldung bis zu irgendeiner Reaktion bieten wir hier ein Gesamtpaket an, das Menschen nicht verunsichert, sondern ihnen hilft, sich dann entsprechend zu verhalten.
Warum glauben Sie, passiert das im Moment noch nicht? Also warum sind gerade die Stimmen der Kritiker größer, als dass man wirklich versucht, ein Verfahren an den Start zu bringen, was wirklich auch alle kritischen Stimmen abdeckt?
Ja, der Entwicklungszyklus ist ja sehr hektisch. Da wird ja unter extremem Druck gearbeitet und ich bewundere die Menschen, die damit arbeiten. Aber man muss mal einsehen, das Robert-Koch-Institut ist ja mit einer anderen App vorgeprescht, die auf freiwilliger Basis, also datenschutzrechtlich völlig korrekt, Gesundheitsdaten abgreift von den Fitness-Trackern. Und das ist sozusagen ohne echte Rückkopplung mit Datenschutzexperten passiert. Da ist nur gesagt worden, im eigenen Haus ist es geprüft worden. Dann ist gesagt worden, die Aufsichtsbehörden, die staatlichen, haben es geprüft. Die haben aber sich sehr bedeckt gehalten. Also ich glaube, das war so ein bisschen ein Fehler, der da gemacht worden ist. Und nun haben viele Leute Sorge, wenn dann auch noch dieser Server möglicherweise auch beim Robert-Koch-Institut stehen sollte für die Tracing-App, dann ist das nicht so wirklich völlig überzeugend für die datenschutzrechtliche Glaubhaftigkeit. Und ich habe so das Gefühl, da gibt es einen zeitlichen Zusammenhang zwischen diesen Ereignissen, dem Vorpreschen vom RKI und dem lauter werden der Zweifel. Und zum anderen kennt man die Anforderungen von Chaos Computer Club und Reportern ohne Grenzen und hat da bisher offiziell noch nicht drauf reagiert. Also ich hätte mir vorstellen können, man nimmt die Leute wirklich mit ins Boot und sagt, dann guckt von vornherein mit rein. Jetzt ist ja auch so ein bisschen der Verdacht da, dass kommerzielle Interessen eine nicht kleine Rolle spielen. Und das Ganze führt zu so einer Gemengelage, wo die Vorwürfe vielleicht oder die Kritikpunkte völlig unberechtigt sind. Aber sie sind nun mal in der Welt. Und ich glaube, da müsste man sehr schnell sehen, dass man sie wieder ausräumt, indem man offenlegt, was passiert. Oder sagt, die Konzeption so kann nicht funktionieren. Wir nehmen die Kritiker jetzt ernst, die auch ausgetreten sind aus dem Konsortium, und setzen auf die alternative Technik, die es ja auch gibt, wo dann die Daten wirklich primär auf den einzelnen Endgeräten gespeichert werden.
Die App, die Sie gerade angesprochen haben, ist ja diese Datenspende-App, also dass man eben seine Daten dahin spendet. Die werden aber oft von Fitnessarmbändern zum Beispiel abgegriffen. Und wenn die Daten dann abgegriffen werden, dann sind sie erstmal personalisiert und werden dann erst im Nachhinein anonymisiert. Das ist doch eigentlich die Kritik, die auch der Chaos Computer Club hat. Also eigentlich liegt darin doch das Problem gerade.
Ja, da hat man eine sehr umfassende Datenübermittlung. Der stimmt man zu, muss man deutlich sagen. Da kann man ja nur mitmachen, wenn man selbst zustimmt. Ich glaube, manche Menschen denken da nicht drüber nach. Vielleicht sagen andere auch, das ist mir egal, ich will das jetzt für die gute Sache tun. Aber das ist so ein bisschen das Problem, dass da alle Daten erstmal gesammelt werden, ob sie nun mit Corona zu tun haben oder nicht. Und ein relativ großer Datenpool entsteht. Und das ist ja ein extrem kritischer Datenpool, wo man auch eine extrem hohe Standardsetzung an Datenschutz und Datensicherheit haben müsste. Das hätte man ja auch transparent sagen können. Also ich will schon sagen, ich glaube dem RKI, dass sie da alles tun, was in ihrer Macht steht. Aber gerade bei so einer sensiblen Datenverarbeitung hätte man, glaube ich, viel mehr Mühe drauf legen müssen, zu sagen, Leute, überlegt euch das. Wir hätten die Daten gern von euch, aber ihr gebt damit wirklich eure Gesundheit preis einer Software, die verarbeitet. Und da hätte ich mir persönlich erheblich mehr Transparenz gewünscht, als das tatsächlich passiert ist.
Sagt Datenschutzexperte Peter Wedde. Das Problem des europäischen Gemeinschaftsprojektes PEP-T rund um die Corona-Warn-App ist also vor allem, dass die Daten über einen zentralen Server laufen. Und der steht beim Robert-Koch-Institut. Das ist einerseits problematisch, weil ein solcher zentraler Server leichter attackiert und auch missbraucht werden kann. Und andererseits müssen die freiwilligen Nutzer der App dem Betreiber auch vertrauen. Es gibt deswegen im Moment immer mehr Kritiker, die sich von diesem europäischen Projekt PEP-T abwenden und sich einem neuen, dezentralen Modell anschließen, dem DP3T. Dort findet dann der Abgleich zwischen den Infizierten und ihren Kontaktlisten auf den Smartphones selber statt. Also die rufen dann ständig neue Informationen über Neuinfizierte ab. Das heißt, die Server würden dann viel weniger Informationen sammeln und wären vom Zugriff des Staates entzogen. Aber auch das Vorhaben ist nicht ganz unkritisch, weil es von Apple und Google unterstützt wird und der Nutzer dann die Entscheidung hat, entweder dem Staat zu vertrauen oder den großen US-Konzernen. Es braucht also, wenn es darum geht, Infektionsketten zu unterbrechen, eine dezentrale App-Lösung, der Nutzer vertrauen können. Sonst wird die Akzeptanz für eine solche App sinken. Das befürchtet der Chaos Computer Club in einem offenen Brief. Und wie eine Studie aus Oxford zeigt, müssen mindestens 60% der Gesellschaft daran teilnehmen, sonst macht eine solche App gar keinen Sinn.
HR Info, Netzwelt.
Jetzt mit Juli Rutsch zu dem Thema: Können Apps die Pandemie eindämmen? Eine weitere App-Idee, um die Corona-Krise zu überstehen, ist das Vorgehen eines Kölner Konsortiums. Das sind verschiedene Kliniken, Testlabore und IT-Dienstleister, die gehalten Corona-Patienten ein digitales Gesundheitszertifikat ausstellen wollen, wenn sie dann wieder genesen sind. Also quasi ein Immunitätspass, den sie dann auf dem Handy mit sich herumtragen können und jederzeit auch vorzeigen können. Das wollte ich mir mal genauer erklären lassen und habe mich deshalb an Stefan Wiesner gewandt. Er ist Geschäftsführer der Firma Helix, die sich diesem Konsortium angeschlossen hat und die sonst Software für medizinische Studien entwickeln. Von ihm wollte ich wissen, was dieses Gesundheitszertifikat genau leisten soll.
Wir haben halt die Situation, dass wir glauben, dass es sehr bald notwendig sein wird, dass Personen sich ausweisen können, wenn sie zum Beispiel in sicherheitsrelevante Bereiche gehen, wenn sie vielleicht fliegen wollen, wenn sie Altenbetreuung vornehmen sollen, dass sie sich in irgendeiner Art und Weise ausweisen müssen, um zu sagen, ich kann keinen neuen Corona-Fall einschleppen. Und das abgesichert anbieten zu können, war unser Ziel, weil wir glauben, dass die Entwicklung der Rückkehr zur Normalität an einigen Stellen nur dort funktionieren wird, wenn es wirklich möglich ist, nachzuweisen, was der Immunitätsstatus ist.
Vielleicht noch mal ganz kurz für alle, die das zum ersten Mal hören. Wie kann man sich das dann vorstellen? Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich war infiziert, ich bin genesen, ich habe jetzt dieses Zertifikat auf meinem Handy. Wie kann ich dann in Zukunft agieren? Wie kann ich in Zukunft dann vielleicht wieder Langstreckenflüge nutzen? Wie kann ich in Zukunft, wie Sie ja auch eben schon gesagt haben, in ein Pflegeheim gehen? Also wie wird das dann wirklich in der Praxis umgesetzt? Ist es dann so, dass ich da an der Tür stehe vom Pflegeheim und dann halte ich diese App hin und sage, ich bin gesund, ich darf rein? Oder wie soll
genau,
das aussehen?
Genauso stellen wir uns das vor. Derjenige hat auf seinem Handy eine Anwendung, zum Beispiel der Bundesdruckerei, in dem das Zertifikat gespeichert ist, genauso wie sie ihr elektronisches Ticket in eines der Apps der Fluggesellschaften gespeichert haben. Und mit diesem Zertifikat, wo eindeutig draufsteht, das und das ist das Testergebnis, kann dieses Zertifikat er sozusagen am Eingang hinhalten. Und derjenige, der sozusagen dort für den Eingang zuständig ist, kann sagen, okay, ich sehe, Sie haben keine Gefährdung, Sie dürfen eintreten. Und für den Fall, dass er das sozusagen nicht glaubt, dass es so ist, kann er das eben nochmal verifizieren.
Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was letztendlich den Patienten zugutekommt, nämlich dass sie sich dann wieder freier bewegen können. Welche Adressaten wollen Sie denn mit dieser App noch ansprechen? Also Sie haben ja ein Strategiepapier dazu auf den Weg gebracht, in dem es heißt, dadurch soll es auch möglich sein, dass unsere Wirtschaft schneller wieder hochgefahren wird. Vielleicht können Sie uns das ganz kurz beschreiben.
Es ist ja ganz klar, und das erleben wir jetzt mit den ersten kleineren Lockerungen, dass es immer wieder die Frage geben wird, wo habe ich Situationen, wo Menschen sehr nahe, zwanghaft nebeneinander sitzen und arbeiten müssen. An dieser Stelle wird es einfach notwendig sein zu wissen, ist diese Person eine potenzielle Gefährdung oder ist es sicher, dass diese Person keine Ansteckung verbreiten kann. Das ist der große gesellschaftliche Nutzen, den wir haben werden. Wir wissen ja jetzt zum Beispiel schon, dass wir in Deutschland 60.000, 80.000 Menschen haben, die nicht, also die Corona überstanden haben. Von dem, was wir hören, möglicherweise mit einer Dunkelziffer, die dreimal so hoch ist, hätten wir also zum Beispiel jetzt vielleicht schon über 150.000 Menschen, die an sehr vielen Stellen arbeiten könnten, wo die Sorge besteht, dass wir sicher gehen müssen, dass niemand eine Ansteckung verbreiten kann.
Wenn ich jetzt mal auf mich blicke, ich bin Mitte 30, ich gehöre zu keiner Risikogruppe, ich bin fit. Vielleicht hatte ich Corona schon und habe es gar nicht gemerkt. Wie fair ist denn dieses System? Weil letztendlich werde ich ja dieses Gesundheitszertifikat nie bekommen, weil ich mich ja auch nie habe testen lassen, weil ich ja auch nie Symptome hatte. Also wie fair ist dann so ein System zu sagen, die einen dürfen dann wieder am Leben teilnehmen und die anderen eben nicht, obwohl sie es gar nicht wirklich nachweisen können?
Naja, es hindert sie ja niemand daran, dann sozusagen sich testen zu lassen. Im Gegenteil, das ist ja im Moment eine ganz starke Tendenz zu sagen, wir brauchen auch die Testmöglichkeiten für Leute, die jetzt keine Symptome haben. Auch
aber letztendlich kann man sich ja, man kann sich ja im Moment eigentlich nur testen lassen, wenn man Symptome hat, weil es einfach viel zu viele Leute wären.
Ja, es sieht aber so aus, also die Bundesregierung hat ja auch gerade erst bekannt gegeben, dass wir dazu kommen müssen, dass wir einige Millionen an Tests pro Woche durchführen können. Das wird tatsächlich auch dazu führen, dass Menschen, die keine Symptome haben, sich testen lassen können. Nur so werden wir tatsächlich auch verstehen, wie sich Corona verbreitet hat. Und nur so werden wir diese sogenannte Dunkelziffer, die da heute existiert, in den Griff bekommen. Und das ist auch etwas, was die Forschung von uns permanent anfragt. Bitte helft uns doch, Daten zu gewinnen, damit wir bessere Aussagen über die Ausbreitung von Corona machen. Und da sind genau die, die möglicherweise Corona gehabt haben, aber keine Symptome gehabt haben, ein ganz entscheidender Faktor.
Sagt Stefan Wiesner. Blicken wir mal hinter die Technik des Gesundheitszertifikats. Dafür wird die sogenannte Blockchain-Methode genutzt, wie wir eben schon gehört haben. Das heißt, der Status, den ein Genesener hat, wird in der Blockchain verankert, also verschlüsselt, um ihn fälschungssicher zu machen. Stefan Noller ist CEO der Firma UBirch und die haben sich auf Blockchain-Anwendungen spezialisiert und das Wissen lassen sie jetzt in das Projekt mit einfließen. Von ihm wollte ich wissen, wie das genau funktioniert.
Zunächst mal eine Blockchain muss man sich vorstellen wie eine verteilte Datenbank, die extrem schwer zu löschende oder zu verändernde Einträge erzeugt. Also ein sehr sicherer Nachweis sozusagen. Und gleichzeitig wird es dort auf eine sehr datenschutzfreundliche Art gespeichert, weil das nicht das eigentliche Ergebnis dort gespeichert wird, sondern nur so eine Art kleines Zertifikat, was derjenige, der das Testergebnis, dem das Testergebnis gehört, dann später verwenden kann, um zu beweisen, dass ihm dieser Test gehört, ne? Und dass der Test die Ausprägung hat, die er behauptet, sozusagen.
Die Bundesregierung testet ja im Moment verschiedene Apps, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Allen voran die europäische Tracing-App PEP-PT, die anzeigen soll, mit wem Infizierte Kontakt hatten. Das Vorhaben scheint jetzt so langsam zu scheitern, aufgrund der Datenschutzbestimmungen. Wie sieht es denn mit Ihrem Corona-Impfpass aus? Inwiefern werden damit Datenschutzbestimmungen eingehalten? Sie haben es gerade schon angesprochen, aber gerade auch vor dem Hintergrund, dass eben Gesundheitsdaten gerade sehr sensible Daten sind. Wie sicher ist das?
Ja, also zum einen sind wir uns ziemlich sicher, auch schon nach Dialog mit Datenschützern und ersten Gesprächen mit Aufsichtsbehörden, dass das de facto eine sehr datenschutzfreundliche Implementierung ist. Man muss dazu übrigens noch sagen, dass unser System ja vor allem stark abhebt auf die, die nicht Corona haben. Das ist das vielleicht auch noch ein bisschen das Spezielle, also die, die Antikörper haben, die es überstanden haben, die keine Gefahr darstellen. Insofern ist das vielleicht auch ein etwas weniger kritisches Datum. Aber generell würden wir sagen, dass es eine sehr datenschutzfreundliche Implementierung ist, weil keine Gesundheitsdaten irgendwo gespeichert werden. In den meisten Fällen trägt derjenige oder diejenige das Ergebnis mit sich herum und kann das sozusagen, wenn es gebraucht wird, wenn es abgefragt wird, verifizieren, also zeigen, dass es wirklich stimmt. Aber die Person ist sehr stark in eigener Kontrolle über dieses Ergebnis.
Sagt Stefan Noller, Blockchain-Experte der Firma UBirch, die Teil des Konsortiums ist, das ein Corona-Gesundheitszertifikat erstellen will, das Genesene als solche ausweist. Alle Beteiligten arbeiten jetzt unter Hochdruck daran, dieses Zertifikat schnell auf den Weg zu bringen, damit es dann Mitte Mai in Betrieb genommen werden kann. Dann erstmal in Köln und in 2-3 Monaten soll es dann aber flächendeckend in Deutschland eingesetzt werden. Das wünschen sich zumindest die Betreiber. Die meisten von uns haben aber jetzt vielleicht mehr Fragen im Kopf, als sie das vorher hatten. Denn wie sieht es denn aus mit der Immunität? Können einmal Infizierte und Genesene das Virus trotzdem weiter verbreiten? Dazu habe ich mit dem Frankfurter Virologen Martin Stürmer gesprochen und er hat mir dazu Folgendes gesagt.
Nach aktuellem Wissensstand gehen wir davon aus, dass Patienten, die eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, eine Immunität entwickeln. Was wir nicht wissen, ist, wie lange diese anhält, aber wir können davon ausgehen, dass die jetzt Genesenen das Virus nicht mehr an andere weitergeben können. Zumindest gilt das für die nächsten 2 bis 3 Monate, wenn nicht sogar Jahre. Um das festzustellen, ob jemand eine Infektion durchgemacht hat und entsprechende Immunität möglicherweise entwickelt hat, müssen Antikörpertests gemacht werden. Hier ist einfach das Problem, dass diese Tests noch relativ frisch auf dem Markt sind und wir noch nicht einschätzen können, inwieweit die Spezifität und Sensitivität tatsächlich ausreichend genug ist. Da sind wir noch einfach etwas zu früh dran.
Also ein Immunitätspass, wie er jetzt geplant wird, ist nicht ganz unkritisch. Das sieht auch Peter Wedde so. Er ist Datenschutzexperte der Frankfurt University of Applied Sciences. Wir haben ihn vorhin schon einmal gehört. Von ihm wollte ich wissen, wie er dieses Vorhaben einschätzt.
Das ist natürlich, muss man sehr vorsichtig und, glaube ich, auch überlegt behandeln. Also unsere Gesellschaft aufzuspalten in mehrere Gruppen. Zum einen die Risikogruppen, also die Älteren und die Menschen mit Vorerkrankungen auf der einen Seite. Und dann ist auch noch zu sagen, wir haben schon wieder die gesund sind, wieder gesund sind, die die Krankheit schon hatten und sich jetzt nicht wieder infizieren können. Das finde ich eigentlich auf der strukturellen Ebene eine sehr schwierige Situation, weil wie verhalten sich dann die Menschen, die sagen, ich habe es ja schon hinter mir. Ich hoffe, die verhalten sich verantwortungsbewusst, aber müssten dann natürlich überlegen, darf ich eigentlich in den Flieger steigen? Ist schon so sicher, dass jemand, der immun dagegen ist, nicht trotzdem die Viren tragen kann? Also ich fände das kritisch, wenn unsere Gesellschaft sozusagen in Immune und Nicht-Immune aufgegliedert würde, und das muss man sehr, sehr vorsichtig angehen. Soll es dann Flugzeuge für Nicht-Infizierte geben und für Leute, die schon immun sind? Das kann ich mir schlechterdings nicht vorstellen. Das ist dann allenfalls für die eigene Sicherheit besser, zu wissen, ich habe das schon gehabt, ich bin auch für eine gewisse Zeit hoffentlich immun, aber dazu braucht man keinen Impfpass, den man vorzeigen kann. Und vor der Situation graust mir ein bisschen, auch bei den kleinen Fehlerquoten, die es dann da immer noch gibt, dass Leute sich durch so einen Gesundheitsausweis irgendwo legitimieren, bestimmte Dinge zu tun, die anderen verwehrt bleiben. Und auf der rechtlichen Schiene kann man natürlich wirklich sagen, eine Differenzierung danach, ob jemand eine Krankheit schon hat oder nicht, ist nun im höchsten Maße diskriminierend. Und auch unter rechtlichen, unter verfassungsrechtlichen Aspekten würde man da schon noch sehr, sehr intensiv drüber nachdenken müssen, ob sowas geht.
Sagt Peter Wedde von der Frankfurt University of Applied Sciences. Fassen wir noch einmal zusammen, was wir erfahren haben. Die europäische Corona-Warn-App, die das RKI gerade testet, wird von immer mehr Datenschutzexperten kritisiert. Dennoch hält die Bundesregierung weiter daran fest und plant einen Einsatz ab Mai. Eine bessere Lösung könnten dezentrale Modelle sein, wenn sie nicht gerade von großen IT-Konzernen mitgesteuert werden. Es braucht also eine unabhängige Lösung. Aber die ist im Moment gar nicht im Gespräch. Letztendlich muss sich also jeder selbst entscheiden für oder gegen eine Corona-Tracing-App auf seinem Handy. Trotzdem wäre es wünschenswert, wenn die Bundesregierung Meinungen und auch Warnungen von IT-Experten einfließen lassen würde, um am Ende nicht das Vertrauen in potenziell hilfreiche Apps aufs Spiel zu setzen. Das war die hr-info-Netzwelt. Die gibt es jede Woche neu als Podcast bei den gängigen Podcast-Apps und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Juli Rutsch. Bleiben Sie gesund.